Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Arvid Kempf und ich bin der Co-Host des Podcasts. Ein Jahr ist es jetzt her, dass viele von uns zum ersten Mal von Wuhan gehört haben und das nehmen wir zum Anlass, fast ganz ohne Corona über die Stadt Wuhan zu sprechen. Dafür habe ich mir Hanna Weckemann eingeladen. Hanna hat an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Sinologie studiert. Nach dem Studium und während eines Praktikums an der Technischen Universität Shanghai hat sie die Zusage für das Lektorenprogramm der Robert-Bosch-Stiftung bekommen und war von 2014 bis 2016 in Wuhan als Fremdsprachenlehrerin für Deutsch tätig. Nach ihrer Zeit in Wuhan war Hanna dann als Projektleiterin beim China-Forum Bayern beschäftigt und seit April 2019 ist sie an der Ludwigs-Maximilians-Universität München tätig und koordiniert für die LMU das China Academic Network, ein Wissenschafts- und Forschungsnetzwerk mit 11 Universitäten in China und Hongkong. Jetzt aber erstmal zu unserem Gespräch über Wuhan, Wuhans Universitäten und Studierende. Hallo Hanna, freut mich, dass du heute dabei bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf, ja.
Hanna, du bist jetzt an der LMU München und davor hast du beim China-Forum Bayern gearbeitet, aber heute wollen wir mit dir über deine Zeit in Wuhan sprechen, wo du als Lektorin für die Robert-Bosch-Stiftung gearbeitet hast. Also als erstes natürlich immer unsere Frage, Hanna, wie bist du denn zu China gekommen?
Genau, sehr gute Frage. Und zwar über das Studium. Also ich habe in Freiburg Sinologie studiert und habe mich nach dem Abitur natürlich wie alle gefragt, was ich studieren soll und lange überlegt. Und ich hatte auch diverse Studienplätze. Ich hatte unter anderem auch einen Studienplatz in Architektur. Und letztlich war es, glaube ich, so ein bisschen die Exotik, die mich am meisten fasziniert hat. Ich wusste gar nichts über China. Und ich fand auch die Schriftzeichen schon faszinierend. Und ich habe das Studium wirklich ins Blaue hinein angefangen. Ich war noch nie davor in China gewesen. Habe mich auch in meiner allerersten Chinesischstunde kaputt gelacht, als ich erfahren habe, wie das mit den Tönen im Chinesischen wirklich funktioniert. Und dachte eigentlich, dass das so ein bisschen aus dem Bauch herauskam, die Entscheidung. Hab dann aber vor 2 Jahren lustigerweise aus der Grundschulzeit so eine Schülerzeitung wiedergefunden, in der wir uns gegenseitig vorstellen mussten. Und da stand über mich geschrieben, Hannas Lieblingsessen ist chinesische Ente und sie isst sie aber nicht mit Messer und Gabel, sondern mit Stäbchen. Und das fand ich sehr aufschlussreich, weil die Faszination offensichtlich doch auch schon viel länger da war.
Ah ja, also man muss dazu sagen, wir beide haben zusammen an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg angefangen, Sinologie zu studieren. Und da warst du, wenn ich mich recht erinnere, auch in guter Gesellschaft mit Leuten, die vorher keine besonderen Vorkenntnisse hatten, sondern direkt angefangen haben mit China und Chinesisch und eigentlich so ganz am Anfang noch nicht so richtig wussten, worauf sie sich da einlassen.
Ja, genau. Und wir waren ja auch zusammen dann nach dem ersten Semester für einen Sprachkurs in China gewesen. Das war mein erster China-Aufenthalt dann auch. Und das war ganz, ganz aufschlussreich, irgendwie das Land sich dann auch mal anzuschauen. Und ja, bist dann dabei geblieben.
Wir wollen über deine Zeit als Bosch-Lektorin in Wuhan reden und dazu würde ich gerne wissen, kannst du kurz erklären, was das Lektorenprogramm der Robert-Bosch-Stiftung ist und wie du dann mit diesem Programm in Wuhan gelandet bist?
Das Lektorenprogramm der Robert-Bosch-Stiftung, das gibt es leider seit Dezember 2020 nicht mehr, das wurde eingestellt. Das ist aber ein ganz spannendes Programm für Hochschulabsolventen aus dem deutschsprachigen Raum gewesen. Man konnte sich da bewerben nach Studienende und die haben dann die Stipendiaten in verschiedene Länder geschickt im Ausland, um dort an einer Universität in den meisten Fällen Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Und die Idee dahinter war so ein bisschen die Völkerverständigung. Also es war im Programmbereich der Völkerverständigung der Robert-Bosch-Stiftung angesiedelt. Und man sollte eben in dieser Zeit auch Projektarbeit machen, also nicht nur unterrichten, sondern auch eigene Projekte gestalten und auf die Beine stellen. Und Hintergrund war eben auch den Studierenden dort vor Ort, die oft an Lehrstühlen ohne deutsche Muttersprachler waren, Deutschland als Land so ein bisschen auch näher zu bringen. Und da habe ich mich beworben für China und man konnte sich nicht für die Stadt bewerben, aber für das Land. Und dann ist es bei mir Wuhan geworden. Und so bin ich dann in Wuhan gelandet, an einer Universität dort.
Sehr gut. Und du hast dann auch die 2 Jahre voll ausgekostet, ne?
Richtig, genau. Also man muss im ersten Jahr entscheiden, wie lange man das machen möchte, 1 oder 2 Jahre. Und ich habe mich dann für die 2 Jahre entschieden und nie bereut. Ja.
Ah, sehr schön. Und du bist, also neben dir waren andere Leute zur selben Zeit an anderen Orten auf der Welt. Und ich habe das mitbekommen zu der Zeit, wo du da gewesen bist, dass ihr euch zwischendurch auch getroffen habt. Und der Austausch also so hingehend auch mit den Leuten aus anderen Ländern bestand?
Ja, unbedingt. Also es ist ein sehr schönes Programm gewesen. Wir hatten eine Vorbereitungszeit. Das erste Treffen war in Polen tatsächlich noch. Da hatten wir auch noch eine Schulung für den Bereich Deutsch als Fremdsprache. Das hat man auch noch bekommen, dass man da auch gewisse Kompetenzen mitbringt. Und wir hatten dann jedes Semester ein Treffen mit allen Lektoren aus allen Ländern. Das war natürlich großartig und wir hatten dann auch zum Beispiel ein Treffen in Chita in Sibirien oder in Pungshan bei Chengdu in China und das war total schön, dass da immer alle zusammengekommen sind. Und es war auch insofern eine tolle Zeit, weil ich in China in verschiedensten Städten natürlich überall Lektoren kannte und dadurch in der Zeit natürlich auch ja, viel von China kennengelernt habe und viel gereist bin.
Okay, da frage ich dich dann nachher nochmal, was der beste Ort in China ist. Aber jetzt erstmal zu Wuhan. Ja. Ich muss mich ja als kleinen Fan von Wuhan irgendwie outen und hatte dann auch nochmal in Vorbereitung auf die Sendung mir die Geschichte ein bisschen angeguckt und interessanterweise festgestellt, dass Wuhan, es gab mal eine Periode, wo es weitaus bekannter war im Westen und das ist jetzt erst durch Covid-19 natürlich wieder in aller Munde und für ein paar Jahrzehnte ist es von der Bildfläche verschwunden, aber obwohl heutzutage eigentlich nur Shanghai für den Bund und für die French Concession bekannt ist, gab es das in Wuhan auch oder beziehungsweise in Hankou. Wuhan ist ja 3 Städte zusammengelegt, für die, die es nicht wissen. Du gehst da wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf ein, ne? Wuchang auf der südöstlichen Seite und dann auf der gegenüberliegenden Seite vom Yangtze gibt es einmal Hankou und einmal Hanyang.
Genau,
und die 3 Städte sind zusammengelegt worden. Ja, also es gab während der Opiumkriege ist die Stadt tatsächlich eine der Städte gewesen, die geöffnet worden ist, wegen ihres ziemlich großen, also der größte, sie hatten damals den größten Binnenhafen und es gab, die Briten waren da, die Deutschen waren da, die Franzosen waren da, die Japaner waren da, also da war es mal in aller Munde und dann natürlich durch die Revolution. Da gab es einen Aufstand, der nicht der erste war. Es gab einige Aufstände davor, aber 1911 gab es den Aufstand, der dann letztendlich zum Fall der Qing-Dynastie, also zum Ende des Kaiserreichs Chinas geführt hat. Und witzigerweise hat Sun Yat-sen, der davor an mehreren Aufständen beteiligt war, genau zu dem Aufstand war er nun außer Landes und hat versucht, in ausländischen Gebieten Leute dafür zu begeistern, eine chinesische Revolution zu veranstalten. Und er ist dann ganz schnell zurück nach China gekommen und hat dann 1912 mit die Republik China gegründet. Genau, aber das nur zum Hintergrund für Wuhan. Erzähl du doch mal so, in China, man kennt das ja, die Leute sagen immer, ja, die Stadt ist so und so und die Leute, die da leben, sind so und so drauf. Und wie war das für dich? Was hast du da erlebt?
Also ich habe mir die Stadt ja, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm, selber nicht und hatte dann die Zusage für das Lektorenprogramm, das in Wuhan zu machen. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Shanghai gewesen und habe dann chinesische Freunde gefragt, Wuhan, soll ich da hingehen, soll ich das machen? Und die haben mich entsetzt angeschaut und meinten, Wuhan, was willst du denn da? Also, die haben das nicht verstanden. Sie meinten, Wuhan ist laut, Wuhan ist dreckig. Bleib doch hier in Shanghai, ist viel schöner da. Und tatsächlich ist es schon. Also, für mich war es auch jetzt keine Stadt, so Liebe auf den ersten Blick. Es ist eine Industriestadt, es gibt auch viel Schwerindustriestadt. Also, es hat schon an manchen Stellen ein bisschen was von einem Moloch. Aber es hat wahnsinniges Potenzial. Also, man hat den Yangtze-Teil, der ist immens groß. Also, er ist, ich schätze mal, einen Kilometer breit, ist wirklich groß. Der Han-Fluss fließt in den Yangtze und man hat in dem Stadtgebiet, glaube ich, weiß nicht genau, über 160 Seen oder so. Also, es gibt wirklich überall Seen. Es ist eine sehr alte Stadt, anders als Shanghai tatsächlich. Also, lange Zeit, wie du schon meintest, dass Wuhan gleichbedeutend war, eigentlich die längste Zeit in der Geschichte war es sehr viel bedeutender. Shanghai hatte ja bis zur Kolonialzeit keine große Bedeutung. Und das merkt man. Also man kann wahnsinnig viel entdecken in der Stadt. Also selbst die 2 Jahre haben eigentlich nicht gereicht, um die Stadt kennenzulernen. Also es gab immer wieder neue Dinge aufzuspüren und zu entdecken. Und ich kannte auch einen Chinesen dort, der wirklich so Spaziergänge durch die Stadt unternommen hat und auch so ein bisschen das kulturelle Erbe aufgespürt hat. Und ich bin da manchmal mitgegangen und das war super spannend, was der dann auch gefunden hat. Und er hat dann auch einfach an den Häusern geklingelt und gefragt, ob wir mal das Haus von innen besichtigen dürfen. Und dann sind wir da durch irgendwelche Kolonialvillen spaziert und das war schon toll. Also man konnte viel entdecken und ich finde, die Stadt hat sehr großes Potenzial und war auch sehr traurig, dass es jetzt zu so einer traurigen Berühmtheit irgendwie durch Covid-19 gekommen ist. Also davor, wenn man erzählt hat, man hat in Wuhan gelebt, kannte das niemand. Und ja, jetzt leider schon, aber aus einem sehr unschönen Anlass.
Ja, aktueller Anlass, aber hoffentlich haben das jetzt mehrere Leute auf dem Schirm und gucken dann nochmal, was es ansonsten so in Wuhan gibt, ja. Schön, dass du das mit der
Genau.
Geschichte ansprichst, ja, das ist tatsächlich so, ja. Wuhan hat, glaube ich, 3500 Jahre Siedlungsgeschichte oder so, ganz anders als Shanghai. Wir hatten ja vorhin gesagt, ja, man kann keinen Ort in China nennen, ohne nicht dann auch gleichzeitig zu sagen, wofür das essensmäßig bekannt ist. Also, worauf kann man sich in Wuhan einstellen? Was gibt es da zu essen?
Generell wird das Essen in Wuhan schon scharf. Also man wandert schon in Richtung Sichuan. Also es nimmt schon an Schärfe deutlich zu. Man sollte immer mikroscharf bestellen, also Weila, damit fährt man ganz gut. Und die bekannte Spezialität in Wuhan sind natürlich die Hülganmian. Das sind Nudeln, frisch gemachte Nudeln mit Sesamsoße im Endeffekt. Also wie Spaghetti mit Sesamsoße. Oh, sehr empfehlenswert. Ich hatte ein bisschen das Problem, dass es eine Frühstücksspeise ist und mir das persönlich zum Frühstück ein bisschen zu schwer war. Daher habe ich es zu wenig gegessen. Also ich hätte es sehr gerne immer mittags gegessen, aber da haben die ganzen Frühstücksbuden immer schon
Ah,
geschlossen.
alles klar, ja, das kenne ich mit dem Essen. Klar, warme Nudeln zum Frühstück, genau. Aber auf jeden Fall in die Shownotes werde ich mal einen Link zum Nachkochen posten, wo jemand sehr schön aufgeschrieben hat, wie man Rogamien macht. Das
Oh
ist
ja,
sehr
das
schön.
werde ich mir auch mal anschauen.
Ja, sehr cool. Und Wuhan ist, abgesehen davon, dass es eine Handelsstadt war und ist und nicht so viel Kultur wie Shanghai ausgebildet hat, wahrscheinlich ist es deswegen dann auch nicht so interessant geblieben. Keine Filme, kein Nachtleben und so. Aber es ist eine riesengroße Unistadt. Ich habe irgendwo gefunden, wir haben da eine Zahl, ich glaube, über 50 Universitäten. Es ist zu jedem Semester eine Riesenmigration rein und raus aus der Stadt. Die ganzen Studierenden kommen dahin. Erzähl doch mal, an welcher Uni warst du da und wofür ist die bekannt?
Ich habe sogar mal gehört, dass Wuhan die meisten Studenten in ganz China hat. Also ich habe die Zahlen nie überprüft, aber kann schon sein. Es gibt wirklich viele Universitäten. Ich selber war an der Hwa Chung University of Science and Technology. Das ist in China eine sehr bekannte Universität. Eine der sogenannten Elite-Universitäten und Traum vieler Studenten auf diese Universität gehen zu können. Also die arbeiten da bei ihrem Gaukau, ihrer Hochschulzulassungsprüfung im Endeffekt auf eine dieser Unis hin.
Eine der Top-Universitäten, ja, gehört auch zum Doppel-Exzellenz-Programm momentan immer noch. Erzähl mal was über den Campus. Wie muss man sich den vorstellen? Universitäten sind ja ganz häufig in China ein bisschen größer von den Dimensionen her, als man das so aus deutschen Universitätsstädten kennt.
Der Campus stammt zum größten Teil aus der Anfangszeit der Volksrepublik. Das heißt, die Häuser waren oft eher einfach. Die Dimensionen hingegen sind sehr groß. Also das ist ein geschlossenes Gebiet. Das war früher, war der Campus, auf dem ich gelebt habe, auch außerhalb der Stadt. Mittlerweile ist es umrundet von Stadt, also die Stadt ist sehr stark gewachsen. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Kleinstadt innerhalb der Stadt. Also ich weiß nicht genau, wie viele Leute da gelebt haben, aber es sind auf jeden Fall mehrere 10.000 Menschen gewesen. Und man kann sich das schon so vorstellen, für die, die noch nie auf einem Campus waren in China, dass es da alles gibt. Also es gibt da Supermärkte, Banken, Restaurants, Kindergärten, Schule, alles. Also ich habe tatsächlich mal einen Studenten getroffen, der war auf diesem Campus geboren, zum Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen und dann ging er dort zur Uni. Und ich persönlich fand es ein bisschen traurig, weil er halt in dieser Blase da sein Leben verbracht hat. aber so ist es. Und was an dem Campus sehr schön war, der erste Unirektor hat auf dem gesamten Campus Bäume pflanzen lassen. Und es hatte auch den Spitznamen Waldcampus und er war sehr, sehr grün. Und das war wirklich schön, also so wie eine grüne Oase inmitten dieser Millionenstadt.
Ja, das ist tatsächlich relativ typisch für Campen in China. Ne? Jetzt im Moment werden die alle ewig weit außerhalb der Stadt gebaut. Mir wurde von dem Campus der Sichuan-Universität auch erklärt, als er gebaut worden ist, haben alle gedacht, ach Mensch, der ist ja so weit außerhalb der Stadt. Und heute würde man das total als Stadtzentrum bezeichnen. Und yeah. Der liegt wahnsinnig zentral gelegen. Und das ist wahrscheinlich die Zukunft, die den anderen Campusen, die jetzt weiter außerhalb der Stadt gebaut werden, irgendwann auch blüht. Sie werden dann irgendwann von der Stadt eingeholt und eingenommen.
Wobei man verliert natürlich irgendwie trotzdem den Bezug zur Stadt. Also ich hatte mir dann vorgenommen, um auch die Stadt kennenzulernen, mindestens einmal die Woche den Campus zu verlassen. Und das war manchmal wirklich schwer zu schaffen. Also ich brauchte 20 Minuten, um nur vom Campus runterzukommen. Und dann war ich ja noch nirgendwo hingefahren. Das sind schon große Distanzen und man hat ja die ganze Infrastruktur, also man wird dann auch bequem nicht tatsächlich. Mm.
Ja, man braucht für alleine sich auf dem Campus zu bewegen, braucht man auf jeden Fall ein Fahrrad. Ne? Also bei uns war das jedenfalls so, man musste dann schon immer mit dem Fahrrad fahren bis ans nächste Tor des Universitätsgeländes und von dort fuhr dann der ÖPNV irgendwo hin. Aber ohne Fahrrad auf dem Campus war man zu Fuß lange unterwegs.
Also das habe ich ja meinem allerersten Tag gemacht. Das war die erste Amtshandlung. Noch bevor ich mich registriert habe oder irgendwas, habe ich mir ein Fahrrad gekauft.
Sehr gut, sehr typisch, ja, auf jeden Fall. Und du warst dort, du hast Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und warst an der Germanistik sozusagen, aber genau. Die Universität ist ja eigentlich eine technische Universität Huazhong, also jetzt nicht unbedingt Sprachen, das heißt, es war wahrscheinlich irgendwie etwas kleiner. Wie kam es denn dazu? Wer hat denn da dann Deutsch gelernt an so einer technischen Universität?
Also generell kann man sagen, mittlerweile hat die Huazhong University Science and Technology alle Fachbereiche. Es ist schon auch eine vergleichsweise große Fremdsprachenfakultät, in der auch wirklich viele Sprachen gelehrt werden. Aber es ist natürlich nicht der Grund, warum die Universität zum Beispiel jetzt im Doppel-Exzellenzprogramm ist, sondern das sind technische Fächer. Und insgesamt ist es im Unisystem in China so, dass es sehr wichtig ist, an welche Uni man kommt für das Studium. Hm. Das heißt, da hängt auch damit zusammen, wo man später einen Job findet, wie gut der Job ist. Das ist sehr stark abhängig davon, an welcher Universität man studiert hat. Und meine Studenten, nicht alle, aber schon ein beachtlicher Teil, der wollte gar nicht Deutsch studieren und die hatten alle durch die Bank einen guten Gaukau, also ein gutes Abi-Ergebnis sozusagen. Aber es hat halt vielleicht jetzt nicht für die Spitzenfächer gereicht. Und dann wird strategisch geschaut, wie kommt man trotzdem an die Uni. Und dann wählt man eben auch ein Fach wie Germanistik, wo es ein bisschen einfacher ist, reinzukommen, was dann dazu führt, dass man Studenten da hat, die noch nie in ihrem Leben Deutsch lernen wollten und entsprechend da jetzt auch nicht so viel Energie reingeben, weil sie sind ja schon an der tollen Universität und das reicht ja dann auch schon.
Okay, der Name und der Abschluss sind dann wichtig. Wenn du sagst, strategisch überlegt, dann ist das ja wahrscheinlich meistens von den Studierenden nicht ihre eigene Entscheidung, sondern da wird dann gemeinsam überlegt mit den Eltern.
Da spielen die Eltern schon auch eine große Rolle, unbedingt, ja.
Ja. Ja, und wie war das Leben so für die Studierenden auf dem Campus? Soweit wie du da Einblicke hattest als Lehrerin und was sie dir da so erzählt haben, weiß ich ja nicht, wahrscheinlich nicht alles.
Nee, mit Sicherheit nicht. Aber das war eigentlich ganz nett. Also ich hatte wirklich auch ein paar tolle Klassen. Mir hat die Zusammenarbeit mit denen wirklich Spaß gemacht. Man muss auch sagen, die Kollegen haben mir gute Kurse gegeben. Also ich hatte meistens Konversationskurse und sie haben mir auch sehr freie Hand gelassen, was ich mit denen machen kann in diesen Kursen. Und das hat viel Spaß gemacht. Und man merkt schon, die waren dann irgendwie total locker. Und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, nachdem sie jahrelang auf diese Gaukau-Prüfung gelernt haben und es dann an diese Uni geschafft haben, dass sie schon auch erleichtert sind und so ein bisschen ihr Leben nachholen. Also ich hatte schon auch den Eindruck, die verlieben sich dann oder probieren sich aus, gründen irgendwelche Businesses. Die waren sehr umtriebig.
Ja, das ist ja cool. Ja, es ist ja häufig für viele Studierende ja auch das erste Mal, dass man dann aus der Heimatstadt und aus der elterlichen Wohnung auszieht und zusammen mit anderen jungen Leuten wahrscheinlich im Wohnheim der Universität wohnt für eine Zeit. Genau. Und deswegen spielt der Campus ja dann auch eine größere Rolle, weil man da ja auch schläft und übernachtet und den Unterricht da auch hat. Also der Lebensmittelpunkt für die Studierendenzeit auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, ich kannte Wuhan nach 3 Monaten besser als meine Studenten, weil die einfach zwischen ihrem Wohnheim, der Mensa und den Unterrichtsräumen hin und her gependelt sind und da glücklich waren miteinander. Also die hatten nicht den großen Bedarf, da noch mehr von Wuhan kennenzulernen.
Oh, und wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit wie du als Lehrerin. Ne? Die mussten wahrscheinlich ihre Klassen vorbereiten und hatten dann nicht so viel Zeit für irgendwo rumlaufen und sich was angucken.
Ja. Und sie haben natürlich am Wochenende schon auch Ausflüge unternommen. Also so ist es nicht.
Naja. Okay, jetzt musst du mir nochmal erzählen, ich kann mich dran erinnern, du hast einmal mir von einer Chinesin erzählt, die auf dem Campus einen kleinen Backladen hatte. Kannst du nochmal erzählen, was es damit auf sich hatte?
Ja, das war eine total nette Geschichte. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mir als Deutsche hat in China schon öfters das Brot gefehlt.
Sehr typisch, und ich glaube, es geht vielen Deutschen so.
Und tatsächlich muss ich einen französischen Nachbarn gehabt haben, dem das auch gefehlt hat. Und also ich habe in so einem Komplex ich hatte so eine Dienstwohnung und da haben ganz viele Ausländer gewohnt. Und der hat dann bei uns um die Ecke so einen kleinen chinesischen Backladen gefunden. Der hat aber sehr chinesisch gebacken, was sich doch von europäischem Brot sehr stark unterscheidet. Und dieser Franzose hat dann ihr gezeigt, wie man Baguette macht. Und alle waren glücklich, also alle Ausländer sind dahin gepilgert, um dieses Baguette zu kaufen.
Das heißt, sie hat es auch gut hinbekommen dann, also?
Ja, also sie hat es genauso wie sie es gezeigt bekommen hat, hat sie sehr leckeres Baguette gemacht, frisch, direkt um die Ecke. Es war fantastisch. Und dann hat sie gesehen, aha, hier ist ein Markt, und hat sich angefangen zu informieren und hatte dann irgendwie ein Backbuch gekauft mit europäischen Backrezepten oder westlichen Backrezepten und hatte sich irgendwie Zutaten aus Peking kommen lassen und hat dann angefangen, sich durchzubacken und wusste auch genau, welcher Kunde aus welchem Land kommt. Und dann musste man immer probieren, ob es authentisch schmeckt. Und ich bin da immer hin und dann gab es mal Sauerteigbrot, was ich probieren sollte. Oder an Weihnachten hat sie sogar Christstollen gemacht. Das war super. Also ein großer Glücksfall. Ja.
Sehr schön. Du hast ja nicht nur unterrichtet, sondern du hast auch noch weiter Chinesisch gelernt an der Universität oder während deiner Zeit da. Und du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, du hattest einen Chinesischlehrer mit einer beeindruckenden Biografie.
Ja, ich kam an und ich wusste, meine Sprachkenntnisse sind ausbaufähig und hatte einfach Lust, noch weiterhin Unterricht zu nehmen. Und habe dann ein bisschen mich umgeschaut und rumgefragt, ob jemand einen Privatlehrer kennt. Und zu meinem großen Glück wurde ich dann Herrn Zhou vorgestellt, Zhou Laoshi, und ein Mitte 80-jähriger Chinesischlehrer, der in einer alten Lehrerwohnung nicht weit von mir gewohnt hat, im vierten Stock, ohne Aufzug, war nicht gut zu Fuß, konnte eigentlich selbstständig die Wohnung nicht mehr verlassen und hat aber die Welt zu sich nach Hause eingeladen. Also hatte immer seine Schüler da und bei ihm habe ich Chinesisch gelernt und das war eine sehr besondere Erfahrung. Also man muss sich vorstellen, der ist in Wuhan in den 40er Jahren aufgewachsen und hat eben auch die japanische Besetzung miterlebt und hat unter anderem bei einer irischen Nonne noch Englisch gelernt und ja, und eben auch die gesamte Geschichte der Volksrepublik persönlich miterlebt. Und das war für mich auch eine schöne Gelegenheit, das, was man im Sinologiestudium so in der Theorie lernt, auch nochmal auf eine ganz persönliche Ebene übertragen zu sehen. Also wie es ihm mit vielen Dingen, auch mit der Kulturrevolution ging, das war eine sehr schöne Erfahrung. Und man muss sagen, er hat auch gelernt vor 2 Jahren, wie man WeChat benutzt. Und ist da sehr umtriebig und das hat jetzt auch zu Corona natürlich nochmal stark zugenommen, weil jetzt seine Schüler nicht mehr zu Besuch kommen können. Und er schickt mir bis heute jeden Tag eine WeChat-Nachricht. Ich habe heute Morgen pünktlich wieder einen netten Gruß aus Uganda da gehabt. Das war sehr, sehr schön. Und mittlerweile ist er auch 90 geworden. Also ja.
Wow, okay. Ja, da gehört er auf jeden Fall zur Risikogruppe und muss sich schützen während der Zeit.
Aber er scheint sich gut zu schlagen.
Sehr schön. Also, du hast deine Zeit in Wuhan auf jeden Fall genossen. Und wie du uns eingangs erzählt hast, bist du aber auch ein bisschen rumgekommen. Und Wuhan war nicht Liebe auf den ersten Blick. Dann sag doch nochmal zum Abschluss, wo wärst du denn lieber hingegangen, oder? Gibt es irgendeine Stadt, wo du gedacht hast, ach Mensch, das ist eigentlich echt schön?
Ja, also wenn man mich gefragt hätte oder auch wenn ich heute noch mal nach China gehen würde, muss ich sagen, es gibt viele Städte, die ich mir grundsätzlich vorstellen könnte. Ich glaube, ganz weit oben rangiert bei mir Xiamen an der Küste. Aus 2 Gründen. Ich finde zum einen Xiamen eine sehr lebendige Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, man kann aufs Schiff steigen und nach Jingmen rüberfahren. Jingmen
Stimmt.
gehört ja zu Taiwan. Und das ist eine sehr entspannte Insel, sehr schön, hat mir gut gefallen. Und man kann irgendwie den Trubel mitnehmen, aber gleichzeitig auch in die Ruhe fahren, ganz einfach. Also das fand ich sehr schön.
Xiamen wäre die Top-Empfehlung. Sehr schön.
Ja.
Okay, gut. Da muss ich zuletzt noch mal eine Lanze für Wuhan brechen. Wuhan ist ja musikmäßig total bekannt als, oder sie streiten sich mit Beijing, wer ist die Wiege der chinesischen Punk-Rock-Musikkultur. Und wenn man irgendwann mal nach Wuhan geht, sollte man gucken, dass man ein Ticket für das Vox Live-Haus bekommt und sich ein Punk-Konzert in Wuhan anguckt.
Ja, unbedingt. Und es gibt tatsächlich ein Lied von, ich glaube, die heißen Xiangming Jibing, also
SMZB, ja, sehr
SMZB,
bekannt.
genau, danke. Du siehst, ich bin nicht so versiert, aber die haben ein Lied, Wuhan, Wuhan. Und für mich drückt dieses Lied sehr stark das Wuhaner Lebensgefühl aus.
Ah, das ist schön. Also da packen wir natürlich auch einen Link in die Shownotes, wenn wir den Song finden. Sehr gut. Dann vielen Dank, Hanna, für das Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Und
Ja, mich
genau.
auch. Vielen Dank.
Bis hoffentlich bald mal wieder.
Genau, unbedingt, ja.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war unsere Folge für heute. Weiterführende Links zu den im Podcast angesprochenen Themen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Kritik habt, dann schreibt uns bitte unter hallo@chinalog.de oder kontaktiert uns auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören und Hui Tou Jian.